Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Dass eine Küche Popsong tauglich wurde, ist der Architektin Margarete Schütte-Lihotzky und ihrer Frankfurter Küche zu verdanken, die der österreichische Musiker Robert Rottifer in einer Hommage an The Frankfurt Kitchen vertont hat. Das Genie seiner Landsfrau Margarete Schütte-Lihotzky und ihrer berühmten Frankfurter Küche besang hier gerade Robert Rottifer in diesem Song. Vor 20 Jahren starb die Österreicherin im stolzen Alter von 103 Jahren in Wien. Und mit ihrem Leben und Werk hat sich die Kunsthistorikerin Mona Horncastle in ihrem neuen Buch auseinandergesetzt. Herzlich willkommen, Frau Horncastle.
Guten Morgen.
Ihr letztes Buch, über das wir auch gesprochen haben, da ging es um Gustav Klimt. Sie haben auch diverse Kindercomics über Künstler wie Van Gogh, Dürer, Monet geschrieben. Was hat sie denn jetzt ausgerechnet zu Margarete Schütte-Lihotzky getrieben?
Biografien schreiben ist so das, was ich am liebsten mache. Und sie ist einfach eine Entdeckung. Also sie war eine Frau, die wahnsinnig lange gelebt hat. Sie haben es gesagt, also fast 103, ein paar Tage vorher, 5 Tage vor ihrem Geburtstag ist sie dann verstorben. Man kennt sie leider nicht so wirklich. Noch nicht mal in Architektenkreisen ist sie,
ich gestern
ist sie
auch gemerkt, wirklich bekannt. Als ich Bekannte getroffen habe, die kannten sie auch nicht.
Ja, und sie ist eine Jahrhundertgestalt in Form, was sie alles erlebt hat und auch wie sie es verarbeitet hat. Also als Mensch in ihrer Lebensrealität und eben auch als sehr politischer Mensch und sehr politische Architektin.
Aber man assoziiert sie ja tatsächlich auch wohl oder gerade, weil sie das nicht mochte, immer mit dieser Frankfurter Küche. Und wir müssen natürlich auch gleich darüber sprechen, aber wir können ja uns erstmal anhören, was Margarete Schütte-Lihotzky selbst dazu gesagt hat.
Was ich gemacht habe, ist also nicht eine Küche, die vielleicht besonders gut oder vorbildlich war, sondern das, was die große Sache in Frankfurt war, war, dass diese Küchen mit den Wohnungen zusammengebaut worden sind und an die Leute mit den Wohnungen zusammen vermietet worden sind. Das heißt, die Kosten der Kücheneinrichtungen, die sehr raffiniert waren, wurden gleichzeitig mit dem Wohnungsbau subventioniert und die Leute mussten nur eine Miete für die Einrichtung zahlen.
Also das fand ich beim Lesen Ihres Buchs auch wirklich nochmal erhellend, sich das klarzumachen, dass die Architekten, auch Margarete Schütte-Lihotzky, wie sie es gerade gesagt hat, damals so eine Art Gesamtkonzepte entwarfen und jetzt gar nicht irgendwie eine kleine Idee, sondern das war wirklich so ein soziales und gesellschaftliches Konzept, was immer hinter diesen Dingen, auch hinter der Küche stand, nicht?
Auch deswegen eine große Entdeckung. Sozialer Wohnungsbau ist unbedingt ja ein sehr aktuelles Thema. Wohnungsnot war damals natürlich viel, viel extremer. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie die Arbeiter leben mussten, unter welchen hygienischen Bedingungen. Also ganz schrecklich. Und darum hat sich die Margarete Schütte-Lihotzky wahrscheinlich auch im Laufe ihres Lebens dann so geärgert, wenn sie mal auf ihre Küche reduziert wurde. Weil als sie nach Frankfurt gerufen wurde, hatte sie ja schon eine Karriere in Wien gemacht. Und sie wurde nach Frankfurt geholt von Ernst May zum neuen Bauen oder dem neuen Frankfurt als Spezialistin für Rationalisierung im Wohnungsbau. Und eine solche Küche konnte man gar nicht entwickeln, wenn man nicht das große Ganze mitgedacht hat. Und sie ist ein bisschen Opfer von Ernst May, der, wie man es damals noch genannt hat, Propaganda gemacht hat und zwar sehr, sehr erfolgreich. Und ihre Küche wurde in Frankfurt 10.000 Mal verbaut. Muss man auch sagen, es war ihr großer Wurf.
Das ist quasi der Vorläufer unserer Einbauküche.
Sie hat die Einbauküche erfunden. Und sie ist da ja ganz systematisch rangegangen mit Stoppuhr und hat Schritte gezählt. Ich finde, eine der schönen Anekdoten, da sieht man, wie stark Leben und Arbeiten bei ihr verflochten war, wie sie dann schon, ich glaube, 93 Jahre alt war in Wien, konnte sie sagen, dass sie genau 165 Schritte machen muss zum Mittagstisch ihres Lieblingsrestaurants von zu Hause aus. Also es ist ihr alles so in Fleisch und Blut übergegangen, beziehungsweise sie hatte charakterlich wahrscheinlich optimale Anlagen auch, um Architektin zu sein.
Und diese Idee dahinter war ja auch nicht nur das neue Bauen war ja für den neuen Menschen, davon waren die ja alle letztlich beseelt. Sie ging ja dann auch mit Ernst May in die Sowjetunion und hat jahrelang da gebaut. Was war das für eine Idee von diesem neuen Menschen? War das sofort kommunistisch? Eigentlich bei ihr ja nicht.
Der neue Mensch, die Idee des neuen Menschen wurde sowohl von dem rechten Spektrum der Politik vereinnahmt als auch vom linken. Es ging darum, nach dem Ersten Weltkrieg eine neue Weltordnung irgendwie herstellen zu wollen. Und um die herstellen zu können, hat man ein Idealbild geschaffen von einem Menschen innerhalb einer Gesellschaft. Das Ganze ist letztendlich ja nicht aufgegangen. Also das ist auch ein sehr kompliziertes Konzept, dieser neue Mensch. Für sie ging es bei der Küche vor allem darum, dass Frauen arbeiten gehen. Sie hat vorausgesagt, dass die Frau, dass die Arbeits- oder Berufsfähigkeit von Frauen Standard wird und dass man deswegen im Haushalt möglichst wenig Zeit aufwenden sollte, um die Küche sauber zu halten.
Und da war sie ja auch ein Vorbild. Sie war ja eine der ersten Frauen, die überhaupt Architektur in Österreich studiert hatten und auch als Architektin dann tätig waren, nicht?
Sie war die erste, die studiert hat, im Roten Wien, aber als sie tätig war im sozialen Wohnungsbau, also ab 1919 für 5 Jahre eingegrenzt, wurden 60.000 Wohnungen gebaut von 190 Architekten. Darunter waren aber 2 Frauen. Es gab auch die Ella Brix-Baumfeld. Also warum wir Margarete Schütte-Lihotzky in einem kleineren Kreis bislang, vielleicht durch das Buch dann ein etwas erweiterter Kreis, kennen, liegt daran, dass sie nach Wien zurückgekehrt ist, nach einer langen Odyssee. Also das ist diese typische Doppelkriegsbiografie, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Flucht. Und die anderen Architektinnen, Österreicherinnen aus ihrer Generation, sind aufgrund ihres Glaubens Hitler im KZ zu Tode gekommen oder sie sind emigriert. Amerika, England.
Ja, und Margarete Schütte-Lihotzky war ja in Gefangenschaft im Krieg. Das ist auch, finde ich, sehr ergreifend, wie sie das beschreiben. Und die Briefe, die sie aus dem Gefängnis geschrieben hat, da fragt man sich ja wirklich, woher sie diese innere Stärke und Würde auch genommen hat, wie sie sich durch diese doch extreme Zeit irgendwie da durchgebracht hat.
Sie war sehr geradlinig und sehr charakterstark. Also das Credo bei ihr zu Hause von den Eltern ausgegeben war schon, du kannst nie auf dich stolz sein, sondern immer nur auf etwas. Und sie hat es geschafft, in diesem sehr wechselvollen Leben, in diesen sehr wechselvollen Zeiten, für sich auch immer ein Ziel zu schaffen. Und das Ziel war immer die Verbesserung von Lebensqualität. Und das hat sie im Gefängnis dann mit ihren sehr beschränkten Mitteln natürlich, aber das hat sie dort auch umgesetzt. Und dieses ein Ziel zu haben, für einen guten Zweck etwas zu machen, das hat sie ein Leben lang, ja, wach gehalten, rege gehalten, aufrecht gehalten. Hat sie die Schicksalsschläge auch verkraften lassen.
Und man hat sie ja nicht besonders gut behandelt dann nach dem Krieg. Also da musste sie ja nochmal auf eine andere Art den Kopf oben halten. Warum war das eigentlich so? Im Prinzip hätte man sie ja loben und preisen und ehren müssen in Österreich.
Ja, da kommt sie zurück, war im Widerstand, hat ihr Leben riskiert für die Freiheit Österreichs in Opposition zu Hitler. Und der Widerstand in Österreich war nun mal durch die Kommunisten organisiert. Das ist ein Sonderfall, was den Widerstand angeht. Und dann kommt sie zurück und da gibt es so viele Baumaßnahmen und sie wäre so gebraucht worden. Und dann kriegt sie aus politischen Gründen keine Aufträge mehr. Das ist natürlich beruflich ein Rückschlag. Das ist für sie emotional, also da möchte ich gar nicht, über solche Dinge zu spekulieren, ist ja immer schwierig, aber das möchte man sich gar nicht vorstellen, was da in ihr vorgegangen ist. Und einer der Gründe, ich glaube, darin liegt auch einer der Gründe, warum sie ein Leben lang treue Kommunistin blieb, beziehungsweise Sozialistin.
Und sie ist ja am Ende ihres Lebens dann noch quasi rehabilitiert worden in Österreich. Wissen Sie, ob das bei ihr noch angekommen ist? Hat sie das versöhnt?
Jein, weil den ersten Preis, den sie bekommen hat, mit dem sie dann nach sehr langer Zeit Funkstille in Österreich wieder in die Öffentlichkeit kam, war ein kommunistischer Preis für ihre Verdienste in der Friedensbewegung. Das war 1977, das hat sie also mitbekommen. Und dann kamen immer wieder Preise und Ehrungen, aber alle aus so einem politischen Spektrum. Und irgendwann, ich sag's ganz salopp, kam der Staat Österreich nicht mehr an ihr vorbei. Es war schlicht und ergreifend peinlich, ihr nicht jetzt auch einen Architekturpreis zu geben. Und so wurde sie dann rehabilitiert, aber Sie hat wie über viele Dinge, ich glaube, sie hat da geschmunzelt, sie stand dann auch drüber. Also sie hat zum Schluss dann schon sehr genossen, dass sie wahrgenommen wurde. Man muss aber auch ganz klar sagen, wenn ihre politische Haltung und ihr sehr aktives Leben ohne die Architektur in Österreich nicht geehrt worden wäre, würden wir uns heute an sie als Architektin auch nicht mehr erinnern.
Aber auf jeden Fall eine Frau mit einem bewegten Leben und mit einem Leben, aus dem man sehr viel lernen kann, wie Sie schreiben, Mona Horncastle. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Ich danke Ihnen.
Und das Buch, über das wir gesprochen haben, über Margarete Schöte-Lihotzky, ist beim Molden Verlag erschienen und es kostet 28 €.